Ja, einen schönen guten Morgen zusammen. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Auch alle, die ihr zuguckt online, seid herzlich willkommen. Ja, wir haben gerade eben ein Lied gesungen. Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir. Und das ist quasi auch so gewissermaßen das Predigtthema heute. Ein Weckruf an alle, die so in ein Alltagstrott geraten sind oder vielleicht sind und das nicht irgendwie absichtlich gemacht haben. Ich denke mal, das passiert immer von alleine, so eine Selbstständigkeit des Glaubens, so eine Selbstverständlichkeit. Und ich möchte aber zu Beginn noch einmal beten, um den Herrn wirklich auch die Ehre zu geben, auch für dieses, für seine Worte auch. Wer mag, kann gerne dazu aufstehen. Heiliger Vater im Himmel, in Jesu Namen kommen wir zu dir und wollen dir danken für ja, diesen heutigen Morgen. Wir wollen dir danken dafür, dass wir uns versammeln dürfen, dafür, dass wir dein Wort wieder in Freiheit hören können. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du einfach mit deinem Geist lenkst, Herr, dass du sprichst auch heute Morgen. Hilf uns doch beim Hören und mir beim Reden. Amen. Ja, ich habe die Predigt so ein bisschen überschrieben mit dem Titel: Bei Gott gibt es keine Graustufen. Ja, ich habe gerade eben gesagt, etwas von Routine, dann das Feuer und das ist auch tatsächlich so das Thema. Jeder Christ insbesondere steht in der Gefahr, die Glaubenswahrheiten, die wir haben und kennen, irgendwo als selbstverständlich nach einer Weile zu nehmen. Und das ist halt so normal, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist, der bezahlt hat mit seinem heiligen Blut und das kann schnell passieren. Und man entwickelt so eine Routine. Und ich möchte einfach mal Zeugnis geben, so ein bisschen. Mir ging das Ganze so im März letzten Jahres, also so fast vor einem Jahr. Nicht ganz. Und das heißt nicht, dass ich da irgendwie in Sünde verfallen bin und in Unglauben, sondern es war einfach nicht so aktiv mehr, das Feuer in mir. Ich habe selbst gespürt, man dient dem Herrn auch, man möchte es auch richtig machen, aber irgendwas fehlt. So irgendwo diese Begeisterung. Und dann kam Corona, wie ihr alle wisst, und ja, da ist mir nochmal einfach das klar geworden, der Herr kann jede Sekunde jetzt kommen. Also das hat nicht gefehlt, Corona, aber es hat mich so ein bisschen wachgerüttelt. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich bin sehr dankbar, dass der Herr das irgendwo auch gemacht hat in meinem Leben. Und er hat es schon öfter davor gemacht und ich bin immer wieder in diese Routine auch wieder zurückgefallen. Und ich habe eine Frage an dich heute Morgen, der du zuhörst. Was muss Gott machen, damit du wach wirst? Lasst uns dazu in die Bibel gucken. Der Herr kennt keine Graustufen vor dem Heiligen Vater im Himmel. Da gibt es nur schwarz oder weiß. Auch wenn wir das als Menschen gerne uns bunt alles immer ausmalen und in Graustufen sehen, die Welt. Nein, es ist schwarz oder weiß im geistlichen Bereich immer. Und wir gucken heute drei Bilder an aus dem Matthäus Kapitel 7. Wurde ja vorhin auch schon gesagt, dass ihr das ruhig aufschlagen könnt. Wer eine Bibel hat, bitte lest diese Beispiele mit. Das ist immer viel besser, wenn man es nochmal selber lesen kann. Und es ist nur ein Kapitel. Wir werden nicht so viel hin und her gehen heute in der Bibel. Deswegen nehmt euch ruhig eine Bibel zur Hand. Und zwar, wir lesen Matthäus Kapitel 7, Verse 13 und 14 erstmal. Da ist das erste Bild. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Also das ist so eine Illustration, ein Bild, wo man ganz klar sieht, Pforte ist nichts anderes als eine Tür, ein altes Wort für Tür. Also es gibt zwei Türen im Leben. Entweder du gehst durch die eine oder durch die andere. Es gibt keine dritte Tür. Das ist erstmal festzuhalten hier in den zwei Versen. Und dann steht, die eine ist breit und die andere ist eng. Und die meisten Menschen, die gehen durch diese Breite. Selbstverständlich, die ist ja auch die bequemere. Die sieht besser aus. Das ist verlockender, der weite Weg, der breite Weg. Und warum sollte man sich das Leben auch schwer machen und auf einem schmalen Weg laufen, wo man ständig gucken muss, dass man nicht irgendwo daneben tritt, sondern man geht logischerweise auf den breiten Weg als Mensch. Und es ist so, dass momentan 7,8 Milliarden Menschen auf dem Planeten leben. Also so viele wie noch nie zuvor. Und man sagt, ca. 8% von diesen Menschen, das heißt 624.000, sind es, die auf dem schmalen Weg unterwegs sind, die wiedergeborene Christen wirklich sind. Und das ist natürlich eine Schätzung. Wir runden das Ganze mal auf 800.000, das hört sich schöner an. 800 Millionen. Und da sehen wir, 7 Milliarden Menschen sind also auf dem breiten Weg unterwegs. Und diese drei Bilder, die wir heute uns angucken, die ergänzen sich übrigens. Und deswegen lasst uns mal das zweite Bild, was auch ein bisschen das erste mit erklärt, mal angucken. Und zwar, da steht im weiteren Verlauf von Kapitel 7, Matthäus Kapitel 7, die Verse 17 bis 20. So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an den Früchten erkennen. Ich glaube, das ist so geschrieben, dass es selbst ein kleines Kind auf jeden Fall versteht. Also entweder du bist ein guter Baum oder ein schlechter Baum. Hast du schlechte Früchte und denkst, du bist ein guter Baum, dann bist du leider auch ein schlechter Baum. Und auch andersherum. Also, da sieht man, die Frucht ist so quasi die Erkennung. Ja? Die guten Bäume sind auf dem schmalen Weg unterwegs. Sie sind nicht auf dem breiten. Das geht gar nicht. Das ist ein Widerspruch an sich. Das ist also schwarz oder weiß, dieses Bild, ganz klar. Und ja, es ist ein Bild. Ich möchte das ein bisschen auch noch erklären und habe ein eigenes Beispiel mir ausgedacht. Ich weiß nicht, ich denke, jeder kennt hier die Antarktis. War jemand von euch schon mal mit einem Kreuzer, also auf einer Kreuzfahrt? Gab es das vielleicht schon jemand hier? Ein paar, ja. Ja, das ist, denke ich, eine sehr schöne Sache. Und lasst uns mal vorstellen, wir alle sitzen, jetzt haben den Luxus und dürfen auf einen Kreuzer. Und diese Kreuzfahrt, die geht durch die Antarktis und auf diesem Kreuzer, das ist ein Luxuskreuzer, da befinden sich jetzt der ganze Planet. Also es ist ein Riesending. 7,8 Milliarden Menschen passen da drauf. Das gibt's natürlich nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber es gibt schon sehr große Schiffe. Ja, wenn man an AIDA denkt, die Kreuzer sind doch echt sehr imposant, wenn man das mal sieht. Und lasst uns mal vorstellen, dieser Kreuzer ist einfach technologisch so weit, dass er sehr sicher ist. Der ist quasi ist mit gleichzeitig ein Eisbrecher, das heißt, eine Eisscholle kann ihm gar nichts. Und der hat GPS und Radarsysteme, Frühwarnsysteme, falls irgendwas mal passiert, Feuerschutz und alles Mögliche. Also er ist super ausgestattet. Jetzt ist es so, auf diesem Frachter, auf diesem Kreuzer, da können wir mit Ferngläsern so die Pinguine betrachten, die Robben, die Wale, die Orcas, die Blauwale, was es so alles in der Antarktis gibt an Tieren. Und das ist spannend, es ist schön. Dann gibt es die Leute, die sich intellektuell darüber unterhalten, Leute, die die Technik des Schiffes so faszinierend finden. Dann teilen wir mal das Schiff in zwei Teile auf. Ja, der hintere Teil ist da, wo so alle lebensnotwendigen Instrumente sind, Radarsysteme, da ist der Kapitän und so weiter. Also alles, was man so braucht, um das Schiff quasi zu steuern. Und im vorderen Bereich, da ist eher so Entertainment angesiedelt. Die Unterhaltungsbranche hat da ihren Platz. Und da gibt es dann Theatervorstellungen, Kino, Casino. Man kann alles machen. Was das menschliche Herz begehrt, dort gibt es das auf diesem Schiff. Ja? Und jetzt gibt es aber eine komische Sache. Und zwar, da kursiert eine sehr komische Information auf dem Schiff, die sich schon über Jahre hinweg hält. Das Schiff ist jahrelang unterwegs und trotzdem gibt es eine Information. Unten im Schiff ist ein riesiges Loch und das Wasser dringt ein. Es ist Eiswasser und irgendwann wird dieses Schiff zerrissen und geht unter. Und jetzt eine Frage an alle. Was macht man denn aus eurem Wissen heraus, wenn ein Schiff sinkt? Wisst ihr das? Was sind dann so notwendige Schritte? Was würdet ihr machen als Passagiere? Ich frage mal einfach so. Flucht, wohin? Rettungsboot, ja. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Gut. Sonst noch was vielleicht? Traut euch ruhig, ist nicht schlimm. Kann auch Fehler falsch liegen. Helikopter wäre eine Sache, ja. Wenn man sowas hatte, genau. Ja, das ist sehr gut, anfangen zu beten für Christen. Ich denke, eine Sache, die ich hören möchte auch, die es aber auch gibt, sind Rettungswesten. Ja, die zieht man auch an. Das ist auch so eine Sache, die für Wasser ganz gut ist, damit man nicht ertrinkt. Genau. Und auf jeden Fall diese zwei Sachen, Rettungsboote, Rettungswesten, sind dann essentiell. Ne? Die Menschen laufen normalerweise dann zu Sammelpunkten und werden dann koordiniert in Rettungsboote schnell verfrachtet und heruntergelassen bei großen Schiffen. Und ja, jetzt gibt es allerdings diese Information. Das Schiff soll untergehen. Es gibt ein Loch, das schon aber seit Jahren. Und irgendwie passiert nichts. Und wie reagieren jetzt die Passagiere auf diesem Schiff? Nun, ich denke, die meisten, und zwar die 7 Milliarden, fast einheitlich, die entscheiden so, ganz ehrlich, diese Information, das ist einfach nur eine Spaßbremse. Das macht keinen Sinn. Wir sind hier auf einer Kreuzfahrt auf dem sichersten Schiff, auf dem technologisch weit entwickeltsten Schiff unterwegs. Und was soll schon passieren? Wir vertrauen darauf, auf dieses Schiff, auf die Technik, auch auf die Wissenschaft, die dieses Schiff erbaut hat. Und es kann nichts passieren. Wir feiern jetzt. Wir wissen nicht, wie lange wir hier noch sind auf diesem Schiff. Wir feiern jetzt. Wir genießen das einfach. Wir holen das Beste raus, das meiste aus dieser Fahrt. Was ja auch nicht verwerflich ist, macht ja auch irgendwo Sinn. Und dann gibt es die zweite Reaktion. Die Menschen, die sagen, das beunruhigt mich aber. Also das möchte ich jetzt näher untersuchen. Und sie machen sich irgendwo auf so eine Untersuchung, ob diese Information denn wahr ist oder ob es eine falsche Info, eine Fake News ist sozusagen. Und dann gibt es Menschen, die verteilen Rettungswesten. Ja? Also ein sehr guter Dienst quasi. Aber es gibt Menschen, die verteilen die Rettungsweste und die sagen, weißt du was, nimm dir die Rettungsweste, es reicht, wenn du sie einfach unter den Arm nimmst und geh ruhig nach vorne zum Schiff, da wo gefeiert wird, und wenn das sich bewahrheitet, dann ziehst du die schnell an und alles ist gut, du bist in Sicherheit dann. Ne? Ja, also ihr merkt schon, das reicht nicht aus. Man muss ja zu diesen Sammelbooten gehen eigentlich. Warum? Eiswasser ist tödlich. Eiswasser ist trotzdem tödlich. Man würde zwar nicht direkt ertrinken, wenn man eine Rettungsweste hat und sie noch schafft anzuziehen, aber das Eiswasser ist so kalt, das hält man als Mensch nicht lange aus, ja, und so stirbt man dann doch. Also auch der Weg ist nicht der richtige irgendwo. Und das gibt es leider in der modernen Theologie sehr oft, die Menschen, die die Rettungswesten einfach verteilen und sagen, wisst ihr was, betet einfach zu dem Herrn einmal kurz und dann könnt ihr machen mit eurem Leben, was ihr wollt. Ihr seid dann in Sicherheit, euch kann nichts mehr passieren, ihr kommt in das Himmelreich, ja, in die Ewigkeit bei Jesus Christus. Aber denken wir mal zurück an die zwei Beispiele, die zwei Bilder, die wir vorhin in der Bibel gesehen haben. Können wir schlechte Früchte bringen als gute Bäume? Nein. Also ist das ganz klar eine falsche Information. Das scheint aber als eine Graustufe. Aber das ist es nicht. Es ist absolut schwarz und gefährlich. Dann gibt es Leute, die hören das. Die hören diese Information und sie sehen ihre Familien. Sie sehen ihre Bekannten, die zu Gottesdiensten gehen, die quasi diese Rettungsweste sich anziehen. Und naja, ihnen zuliebe nehmen sie diese Rettungsweste mit. Und sie wollen ja nicht die Familie irgendwo vor den Kopf stoßen. Und sind, man hat sich ja lieb trotzdem. Der eine glaubt, der andere nicht, aber man hat sich ja trotzdem lieb als Menschen. Und deswegen nimmst du diese Weste mit und gehst aber auch nicht zu den Sammelpunkt, sondern du bedeckst sie auch noch mit einer Jacke am besten, sodass du gar nicht nach außen hin scheinst als Christ. Das ist ein sehr trauriger Zustand, wenn man sich das mal vor Augen führt. Aber das gibt es sehr häufig. Und auch dieser Weg ist nicht der Weg, den man gehen sollte, wenn man ins Himmelreich kommt. Und wie ich sagte, 7 Milliarden Menschen sind im vorderen Bereich oder sind auf dem Weg zu diesem vorderen Bereich. Solange das Schiff nicht untergegangen ist, solange ist noch die Chance umzudrehen und auf die richtige Seite zu gehen, wo die Sammelpunkte sind, wo die Rettungsboote sind, im hinteren Bereich des Schiffes. Und wie geht es uns dabei? 7 Milliarden Menschen, was bewirkt das in uns? Ich weiß es nicht, was es in dir bewirkt. Wenn es gar nichts bewirkt, muss ich dir sagen, es ist gruselig. Dann hast du ein sehr, sehr kaltes Herz. Das ist nicht normal und es ist eine schlechte Frucht, kann man nicht anders sagen. Kaltherzigkeit ist nicht etwas, was Gott gut heißt. Ja? Liebet eure Feinde, das ist das, was Gott will. Liebet eure Feinde. Und sind die Menschen unsere Feinde? Nein, sind sie nicht. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern es ist ein geistlicher Kampf. Wir wollen die Menschen gewinnen für die frohe Botschaft, für Jesus Christus. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, was wir ihnen sagen, wie wir ihnen begegnen auf dem Weg zum hinteren Bereich des Schiffes, wie wir ihnen begegnen, ob wir ihnen die Wahrheit sagen. Und ganz besonders ist es wichtig, verschweigen wir ihnen die Wahrheit? Sagen wir das oder sagen wir es nicht? Es gibt so einen Leitfaden für uns, der ganz, ganz wichtig ist. Und zwar Buße tun, beten und dienen. Das sind so 3 Aspekte im Leben eines Christen, die ein Merkmale sind dafür, dass wir auf dem richtigen Weg auch unterwegs sind. Gucken wir mal rein in das Wort Buße tun. Es ist ein unpopuläres Wort, ein Wort, was es quasi nicht mehr gibt im Deutschen. Aber es ist nichtsdestotrotz eine essentielle Fähigkeit, sage ich mal, eines Menschen, bußfertig zu sein. Nämlich Buße und Demut hängt nah aneinander. Es ist so, dass das stolze Herz es schwer hat, Buße zu tun. Es einzusehen, Mensch, mein Leben ist nicht immer perfekt. Ich falle immer wieder und ich versündige mich immer wieder. Selbst als wiedergeborener Christ, ich bin nicht perfekt. Ich bin zwar Kind Gottes, aber ich benötige unbedingt seine Gnade. Sein Blut alleine ist es. Nicht meine Bibeltreue ist es, die mich in den Himmel bringt, sondern es ist die Gnade allein unseres Herrn Jesus Christus. Und die Buße ist letztendlich nichts anderes, als dass wir das bekennen vor dem Herrn. Immer wieder in Aufrichtigkeit und dann umkehren. Nicht einfach dann weitermachen und ganz besonders nicht in einer anhaltenden Sünde verbleiben. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist auch eine schlechte Frucht. Wir dürfen das nicht tun. Wir müssen wirklich bußfertig sein. Und wir haben letztendlich ja einen Herrn. Wir sind die Knechte. Wir sind nicht die Herren von uns selbst, sondern wir sind Knechte als wiedergeborene Christen. Das ist das, was wiedergeborene Menschen glauben, was uns ausmacht. Wir sind nicht mehr diejenigen, die unseren Willen verwirklichen, sondern den Willen des Herrn tun. Und das gehört zu dem Verständnis von richtiger, aufrichtigen Buße zusammen. Dann der zweite Faktor, Gebet. Es ist ganz wichtig zu beten. Warum ist es wichtig? Jesus Christus und Gott, dem Heiligen Geist ist es ihnen langweilig und sie wollen deswegen, dass wir mit ihnen reden? Ich denke nicht, auf keinen Fall. Ich denke, es hängt damit zusammen, dass wir durch Reden, wir kennen es von uns mit unseren Bekannten, mit unseren Freunden, mit unseren Kollegen, mit unserer Familie. Wenn wir nicht reden, dann gewinnt man Distanz, oder nicht? Wenn wir nicht mit ihnen reden, keine Beziehung pflegen, dann kennt man sich irgendwann nicht mehr, dann liebt man sich auch nicht mehr. Ich denke, das ist essentiell beim Gebet, ist es, dass wir Gott die Chance geben, quasi mit uns zu reden und wir mit ihm. Ja, der Gebet ist meistens der Dialog zwischen Mensch und Gott, meistens vom Menschen aus das Gebet, beim Gebet. Und dann ist Bibellesen, gehört zusammen mit Gebet. Die meisten fragen sich vielleicht, warum? Aber Bibellesen, wenn du nicht die Bibel liest, dann ist es so, als ob du Gott, wenn er anruft, ihn wegdrückst oder auf eine, Liste setzt, wo man nicht mehr angerufen werden kann. Ja? Also seine Nummer blockst. Und das ist falsch. Die Bibel zu lesen ist essentiell für uns Christen, denn da kommt Gott zu Wort. Wenn uns das nicht interessiert, dann lieben wir Gott nicht. Dann ist es so, dann lieben wir Gott nicht. Sind wir doch mal ehrlich. Warum? Weil wenn ich jemanden zuhöre, dann erst verstehe ich, was er will, wie er ist. Wie kann ich jemanden lieben, wo ich gar nicht weiß, was er will? Das geht nicht. Das ist ein Widerspruch. Also, und deswegen sage ich mal, Gebet und Bibellesen, das ist unzertrennbar. Das gehört zusammen und ist deswegen auch in dem Leitfaden drin eines Christen. Ohne die Bibel geht es nicht bei uns Christen. Wir können nicht wissen sonst wohin. Das ist der Wegweiser unseres Lebens. Dann noch der dritte Faktor in dem Leitfaden ist Dienen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, Gott irgendwo ein Danke zu sagen für das, was er am Kreuz vollbracht hat. Ich fange mal an mit der Gemeinde. Jesus Christus ist für jeden einzelnen Menschen gestorben am Kreuz. Er, der heilige Gott, das mächtigste Wesen des Universums, was alles mit Worten erschaffen hat. Innerhalb von 6 Tagen, er ist es, der wirklich einfach für uns sich geopfert hat. Er hat alles gegeben und hat gelitten. Er hat die Schmach auf sich genommen und das Kreuz getragen. Und er hat das nicht nur für jeden Einzelnen von uns getan, sondern er hat das auch getan, damit die Gemeinde sich treffen kann, damit wir als Gemeinde da sind, weltweit. Ich rede nicht nur zur örtlichen Gemeinde, sondern ich meine wirklich die weltweit. Die Gemeinde ist das einzige Licht quasi, was wir haben auf der Welt. Das ist das, was Jesus sich ausgesucht hat, um in der Welt zu wirken. Und er fordert uns an ganz vielen Stellen auf, dass wir Bereitschaft zum Dienen haben sollen. Und ich denke, deswegen ist Gemeinde ganz wichtig, wenn wir über Dienen reden. Das ist nicht ein Verein, wo man sich einbringt, sondern es ist wirklich eine geistliche Familie, wo man sich einbringt und dem Herrn Danke sagt. Nicht einander Danke sagt, sondern dem Herrn Danke sagt. Denn wenn man dient einander aus der falschen Motivation, dann ist es sinnlos. Dann ist es nichts anderes als Vereinsarbeit. Aber wenn wir das für den Herrn tun, dann haben wir das richtig verstanden. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, im Privaten zu dienen. Wie dient man im Privaten? Man dient, indem man letztendlich durch seinen ganzen Alltag das lebt, was man in der Bibel liest. Den Missionsbefehl wahrnimmt, Nächstenliebe ausübt, den Nachbarn hilft. Also nicht für sich das Leben einfach nur genießt und vor sich her vegetiert, sondern wirklich aktiv die Bibel auslebt. Das ist Bibeltreue. Bibeltreue ist nicht ein theologisches Verständnis. Ja, ich weiß, unter Christen heutzutage ist es das, aber es ist die wahre Bibeltreue ist, wie viel hältst du von den Worten, die Gott dir sagt, die du verstehst, sagen wir mal so, die du verstehst von der Bibel. Wie viel davon hältst du? Das macht Bibeltreue aus. Das andere ist mit dem Mund bekannte Bibeltreue, die ist nicht das, was Gott gefällt. Das haben die Pharisäer schon getan. Und ja, mit Tat und Wort natürlich auch. Wenn dann der Moment kommt, wo wir was sagen sollen, und wir wissen es, oft kommt der ein Moment, wo wir was sagen sollen. Da ist es dann an der Zeit zu gucken, wie wir zu dem Herrn stehen und ob wir ihm treu sind. Und ich lese das einfach mal trotzdem vor, auch wenn wir gesagt haben, wir bleiben in Matthäus 7. Matthäus 28, Verse 19 und 20. Ist ja nicht ganz so weit weg vom Kapitel 7. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ja, ihr seht, bis an das Ende der Weltzeit, ein Zuspruch erstmal, ein ganz großer Zuspruch, ist Jesus Christus da für die Gemeinde, für die Seinen, für seine Kinder. Er wird da sein. Das heißt, wir sind nie alleine. Und hier gibt es einen ganz klaren Befehl. Das ist ein Befehl, so geht nun hin. Nicht geht bitte hin oder macht das doch, eine Empfehlung, sondern geht hin. Wann fängt die Welt an, ist so dann die Frage. Na, wohin sollen wir denn jetzt gehen? Die fängt vor der Haustür an und oft fängt sie auch schon in der Familie an. Je nachdem, wie du dich bei deinen Kindern benimmst, wie du dich mit deiner Frau, wenn du keine Kinder hast, benimmst, wie du ihr ein Zeugnis bist, da wirkst du schon. An der Stelle fängt die Welt schon an. Ja, viele denken, der Missionsbefehl ist nur für die großen Missionare, die dann irgendwas Weltbewegendes machen, aber das ist nicht so. Jeder hat diesen Befehl bekommen. Und jetzt könnte man sagen, ja, wir sind nicht die Jünger von damals, das stimmt wohl, aber wir sind die Jünger von heute. Also wir können uns da nicht rausreden. Und hier steht auch nicht eine Voraussetzung, die wir haben müssen oder erfüllen müssen, um diesem Befehl nachzugehen. Wir alle wollen ja immer eine Ausrede, ja? Ich habe nicht genug Mut, Herr, um dein Wort weiterzugeben. Ich habe nicht die Gabe des Redens. Ich bin eher schüchtern, ich bin introvertiert. Oder andere, ich bin extrovertiert, ich bin zu stolz und deswegen lieber nicht. Ich riskiere immer zu großen Mund. Ich weiß nicht, wo man jetzt ist als Mensch, aber jeder Mensch soll gehen. Und es gibt keine zu alten Menschen. Es gibt auch keine zu jungen Menschen, um diesen Befehl zu ignorieren. Und es gibt auch keine Menschen, die zu krank sind. Selbst in der Krankheit ist man nicht ausgenommen. Ja, hört sich heftig an und das ist aber so gemeint. Das sind die Worte unseres Herrn, die kann man nicht einfach ignorieren. Und ich bin auch der Zuversicht oder der Ansicht, sagen wir es mal so, dass wenn man eines Tages vor dem Schöpfer steht, da hat keiner von uns eine Ausrede. Da wird keiner seinen Mund aufmachen und sagen, nach der Frage, warum hast du das nicht getan? Warum hast du das nur für dich behalten? Ich habe dich beschenkt mit dieser Information. Du bist jetzt vor mir. Warum, was hast du gemacht mit deiner Lebenszeit? Du hast hier gelebt, x Jahre. Warum hast du nichts getan? Wer von uns wird es dann wagen, ein Ja, ich hätte was gemacht, aber das wird keiner mehr wagen. Wir lesen dann eher von einem Angst haben vor der Heiligkeit des Herrn. Im positiven Sinne die Angst, ja, wenn wir seine Kinder sind natürlich. Also da wird keiner wagen, ein Widerwort zu geben. Hier reden wir nicht von einem Kumpelgott, sondern von dem Schöpfer, der alles gemacht hat. Und wir dürfen nicht vergessen, wir nennen uns Christen natürlich, aber Christen sind nichts anderes, dem Wort zu urteilen her, Nachahmer, Nachfolger, Knechte. Das sind nicht Leute, die sich selbst verwirklichen im Leben, die Karriere machen, die nur für Familie leben, die für sich selbst einfach leben. Das ist nicht, was Christsein ausmacht. Es macht aus, wirklich die Worte Jesu zu befolgen. Das macht das Christsein aus. Sollte es ausmachen. Bei den meisten Menschen ist das nicht so. Muss man leider auch ehrlich sagen. Und ich habe eine Frage an dich. Wenn du jetzt auf diesem Schiff wärst, nochmal zurück zu dem Beispiel. Du würdest deine Bekannten sehen. Du würdest deine Familie und deine Nachbarn sehen und die gehen alle in die falsche Richtung. Die gehen alle nach vorne. Was würdest du machen? Ich habe mich die Frage gestellt und ich muss ehrlich sagen, ich würde da, denke ich, hinterherrennen wollen. Ich würde wollen, dass sie eine Rettungsweste bekommen. Ich würde wollen, dass sie in die richtige Richtung kommen. Dass sie auf die richtige Seite des Schiffes kommen. Das ist kein Gehirngespinst. Der Herr kommt bald. Wir haben das vorhin auch gesungen in dem Lied. Und ich denke, deswegen würde jeder seine liebsten Menschen warnen. Jeder würde alles dran setzen. Doch wir tun das nicht. Oft verschweigen wir es. Warum? Glauben wir nicht? Was ist der Grund? Lasst uns ehrlich miteinander sein und zu uns selbst wenigstens ehrlich. Wenn wir es nicht schon zu dem Herrn sind, dann lasst uns ehrlich zu uns sein und wirklich auch uns hinterfragen. Denn das ist das, was ich auch heute Morgen machen möchte. Ich möchte euch wachrütteln, mich selbst auch. Ich bin davon nicht ausgeschlossen. Ich bin nicht der gute Christ, der alles erfüllt. Nein, aber ich habe das aufs Herz gelegt bekommen. Und ich denke, das ist auch nicht umsonst. Der Herr kommt bald. Die Wiederkunft wird bald geschehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Zeit jetzt noch nutzen. Wir wissen nicht, wie lange wir noch haben. Ziel ist es nicht, euch ein schlechtes Gewissen zu machen. Lasst uns nochmal der vollständig halber Weise nachgucken. Denn es gibt ein drittes Bild hier auch noch, was sehr wichtig ist, was auch die zwei anderen Bilder mit ergänzt. Und zwar in Matthäus Kapitel 7, die Verse 24 bis 27, wer mitlesen möchte. Also die Verse 24 bis 27 im Kapitel 7. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Der Fels ist Jesus Christus, von dem hier diese Verse sprechen. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Bei den meisten Menschen wird Zweites eintreffen. Sie bauen nicht auf den Herrn, sie bauen auf dem weiten Weg und im Sand. Und mein Beispiel ist mangelhaft, ihr Lieben. Warum? Weil das endet im Eiswasser, es endet mit dem Tod. In unserem Leben ist es so, dass nach dem Tod die Ewigkeit erst so richtig losgeht. Und da haben wir keinen Einfluss mehr in die Entscheidung. Deswegen ist es so wichtig, die Ewigkeitsperspektive heutzutage schon zu haben und zu wissen, was danach geschieht. Später einmal können wir nicht mehr wechseln von der Hölle zum Himmel und andersrum auch nicht. Wir können nicht mehr unsere Lieben von der Hölle zum Himmel bringen und unsere Bekannten, diese 7 Milliarden Menschen mehr ansprechen, das ist vorbei dann. Dann ist es erstmal vorbei. Dann haben wir keine Chance mehr, dem Herrn zu dienen. Dann ist unser Lohn dementsprechend, wie wir gehandelt haben, in der Zeit, die uns gegeben wurde. Deswegen möchte ich uns heute Mut machen. Es gibt ja den Vers, dass der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht, dass wir nicht ertappt werden von einem Dieb, sondern dass wir vorbereitet sind. Ja, es gibt ja auch das Beispiel der 10 Jungfrauen und es gab 5 Jungfrauen, die waren fleißig, die hatten Ersatzöl. Die haben gesorgt, dass ihr Leben irgendwo ehrlich ist und sie haben auf diesen Bräutigam gewartet. Die haben sich nicht erwischen lassen. Huch, da ist er und jetzt noch schnell Öl. Das funktioniert nicht, das wird nicht funktionieren. Der Herr warnt uns an vielen Stellen. Und er ist derjenige, der über Hölle, Jesus Christus, hat über Hölle am meisten gesprochen. Wir Menschen verschweigen das gerne. Aber ich denke, das ist nicht richtig, weil es ist Jesus Wunsch, darüber zu reden. Ja, also lasst uns nicht faul sein, nicht faule Christen sein, wenn der Herr wiederkommt. Lasst uns nicht die faulen Knechte sein, sondern lasst uns die fleißigen Knechte sein. Lasst uns nicht seine Gnade ausnutzen und in irgendeiner Heilsgewissheit uns ausruhen und zu sagen, ja, der Herr, ich habe ja gebetet, mir kann nichts mehr geschehen, ich bin nicht der Größte im Dienen, ich lasse das mal für andere. Ich lasse mich mal bedienen im Gottesdienst oder wo auch immer man im Leben unterwegs ist. Ich überlasse es den Straßenpredigern, die Straßen zu predigen und den Leuten die Wahrheit zu sagen. Diesen unangenehmen Job, den mache ich nicht. Das ist ein Ausnutzen. Und ich glaube nicht, dass der Herr mit sich spielen lässt. Ich bin der Einsicht, der Herr lässt sich nicht veräppeln. Wir Menschen mögen das doch auch nicht. Warum sollte es der Herr? Und wir haben vorhin das Lied gesungen, zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Hell möge es brennen, Liebe, Heil an dir. Ja, diese Liebe, diese erste Liebe, die entzündet ein Feuer in uns. Und dieses Feuer, es ist wichtig, auch gegenseitig füreinander zu beten und sich gegenseitig auch immer wieder anzuzünden und auf den richtigen Weg sich auszurichten. Denn wir fallen oft sind wir im Alltag mit einer Flappe unterwegs, warum auch immer. Dabei haben wir die frohe Botschaft. Ja, das Herrliche ist an dem Beispiel, es gibt eine hintere Seite des Schiffes. Die ist nicht da und alle sterben. Nein, es ist fröhlich. Es gibt die Möglichkeit, es gibt genug Plätze für 7 Milliarden Menschen. Es ist aber der freie Wille, gewollt. Und das ist auch gut so, denke ich. Und deswegen, wir sagen vielleicht, ja, aber ich habe keinen Mut, ich bin introvertiert. Ich möchte dir sagen, ich bin der Ansicht, dass ein jeder missionieren kann, ein jeder, egal wie schwach, kann es, nicht aus sich heraus. Das ist das Problem. Wir denken, aus meiner Kraft kann ich es nicht. Aus meinen Fähigkeiten heraus kann ich es nicht. Und das ist auch gut so, dass wir das nicht können. Es ist aus unserer Schwachheit heraus, will der Herr wirken. Deswegen lasst uns beten dafür, dass der Herr unser Wille schwach hält, dass wir schwach werden, damit er wachsen kann. Damit wir wirklich den Menschen einfach die Wahrheit sagen können. Durch den Heiligen Geist, nicht aus uns selbst heraus, nicht aus eigener Kraft. Denn das ist das, was nichts bewirkt. Das bewirkt nichts wirklich. Und deswegen lasst uns mutig sein, füreinander beten und einfach diese Sache nicht einfach als Selbstverständlichkeit abtun, dass der Herr für uns gestorben ist, ist ein riesiges Gnadengeschenk, was wir einfach gar nicht verstehen können und nicht genug dankbar sein können in unserem Leben. Ja, ich möchte euch einfach Mut machen, dass ein jeder das für sich nimmt, nicht für den Nächsten hört, nicht für mich anguckt, wie ich das mache und dass ich rede, sondern wirklich jeder für sich selbst aufrichtig vor dem Herrn das bringt und im Gebet dem Herrn auch Rechenschaft für sein Christsein, für sein Leben bisher ablegt. Möge der Herr uns alle segnen und gebrauchen. Amen.